Perspektiven erweitern, Erfahrungen teilen. Aufgeräumt.
Heute war aufgeräumt. Mein Bachelor. Zu Gast Leonie.
Ja, hallo Leonie. Zum zweiten Mal bei meinem Podcast zu Besuch. Ich freue mich. Diesmal mit Bild. Mhm. Stell dich noch mal ganz kurz vor für die, die den ersten Podcast nicht gehört haben.
Ja, genau. Hi, ich bin Leonie. Ich studiere im letzten Semester Soziale Arbeit dual und habe meinen Arbeitgeber Bethanien Kinderdorf und bin da reingekommen, indem ich eben vor 3,5 Jahren jetzt das FSJ bei dir gemacht habe.
Ja, bei uns waren die Anfänger und jetzt endet es bald, weil ja, letztes Semester, aber ich weiß ja von dir, dass du auch deine Bachelorarbeit jetzt abgegeben hast und natürlich habe ich dich auch eingeladen, um so dir noch so einen krönenden Abschluss zu geben, aber hauptsächlich, weil ich dein Thema total interessant fand, womit du dich mit deinem, ja, in der Bachelorarbeit auseinandergesetzt hast. Es ist so ein bisschen sperrig, aber thematisch finde ich es gut.
Ja, quasi die Überschrift ist Aggression als gruppendynamisches Phänomen. Untertitel ist Gewalt und Eskalation in stationären Wohngruppen. Und da ich qualitativ geforscht quasi habe, es ist eine Forschungsarbeit, brauchte ich eben auch eine Forschungsfrage und die richtete sich in die Richtung, inwiefern Gruppendynamik oder eben auch Einflüsse von außen, institutionelle Einflüsse etc. eben Einfluss auf Gewalt und gewaltförmiges Verhalten in stationären Kinder- und Jugendwohngruppen. Eben, also welchen Einfluss die ausüben.
Okay, jetzt habe ich gerade das Gefühl, ich bin mal kurz in der Uni gelandet.
Ja.
Jetzt mal ein bisschen für mich runtergebrochen. Was für eine Forschungsarbeit?
Man hat ja quasi die Möglichkeit, qualitativ oder quantitativ zu forschen. Das heißt, entweder anhand von Interviews. Und da erstellt man sich dann Leitfaden zu und das sind dann verhältnismäßig wenige Interviews. Ich hatte das jetzt mit 6 Personen, was schon viel war für den Forschungsaufwand. Das ist qualitativ und quantitativ ist eben, dass man eine breite Masse befragt. Das kennt man so unter Straßenumfragen, Fragebogen ausfüllen. Das sieht man ja auch oft bei Insta. Komm, nimm an meiner Umfrage teil und so. Das ist quantitativ, wo man eben die breite Masse befragt und qualitativ wenig, aber dafür anhand von Expertise auf die Allgemeinheit schließt.
Ah, okay. Mensch, ich werde hier richtig klug, merke ich schon. Also beim letzten Mal, wie du saßt oder wie gesessen haben, hat zwar keiner gesehen, nur gehört, fand ich. Ich war der Fachmann und du hast mir gelauscht. Jetzt ist es andersrum. Komisches Gefühl. Aber jetzt nochmal zurück, weil ja, ist natürlich, denke ich, für viele, gerade in deinem Alter oder die gerade dran sind, auch sehr interessant, diese zwei Quantitativ, Menge und Qualität. Aber nochmal einen Schritt zurück. Wie kommt man auf die Idee oder wie bist du auf die Idee gekommen? Weil eigentlich ist ja so ein bisschen als Überschrift, wir schützen Kinder, die aus oft ja auch Gewalterfahrung kommen. Und ja, ich bilde mir mal schon ein, wir bemühen uns zumindest sehr darum, dass eben Gewalterfahrungen eigentlich weniger werden, dass die Auffälligkeiten weniger werden und wir das natürlich immer alle super hinkriegen. Ich weiß natürlich auch, ganz so ist es nicht. Aber wie bist du drauf gekommen, genau das, was ja oft auch uns aufstößt oder wo wir versuchen, dran zu arbeiten oder was wir ja nicht so toll finden, wenn wir mitkriegen, Mensch, was haben wir für ein Gewaltpotenzial, aber auch in unseren Wohngruppen oder auch in den Kinderdorffamilien, da würde ich gar nicht so den Unterschied machen. Wie bist du drauf gekommen, gerade das zum Thema zu machen?
Das war ganz witzig, weil man quasi durch einen Forschungsbericht in den Semestern vorher schon quasi darauf vorbereitet wird, wie man das machen muss und auf welche Art und Weise. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen möchte. Ich wusste nicht, welches Thema ich wirklich interessant finde und welches Thema vielleicht auch groß genug ist, um das zu erforschen. Und dann hatte mein Professor mich gefragt, ja, Frau Thelen, wie ist es denn bei Ihnen in der Gruppe? Was bereitet Ihnen denn da gerade Probleme oder was geht Ihnen auf den Nerv oder ne, wo haben Sie Schwierigkeiten? Und da habe ich eben von einem Kind erzählt, das wir in der Gruppe hatten, mit dem ich eben Schwierigkeiten hatte, unsicher auch war und was soll ich machen? Und dann, das hatte eben auch sehr viel mit gewaltförmigem Verhalten zu tun. Und dann sagte er, dann forschen sie doch in die Richtung. Und dachte ich, alles klar, mach ich. Let's go.
Okay, aber so der direkte Weg, was mir so spontan eher einfallen würde, wäre so dann ja zu gucken, Ja, ich forsche mal in der Vergangenheit von dem Berg und untersuche mal da, welche Erfahrungen in der Herkunftsfamilie oder in dem System vorher oder hat es gegeben. Und so eher so in Richtung, das war ja schon vorher da und wir sind jetzt nur dafür da, das ist nur also dafür da, um das zu verbessern. Aber ich meine, ich habe deine Arbeit ja auch gelesen und war auch eine Interviewpartnerin. Aber der Fokus war ja eindeutig darauf, zu gucken, was ist eben in diesem System Jugendhilfe oder stationäre Jugendhilfe an ja verschiedenen Faktoren, die das eben auch fördern könnten.
Mhm. Ja.
Wie war da so deine Gruppenleitung oder wie war das so für dich? Ist das dir sofort gekommen oder?
Nee, es war einfach, wie war was passiert denn in den Gruppen, dass es eben so schlimm wird? Weil manche Kinder zeigen ja auch gewisse Verhaltensauffälligkeiten gar nicht in der Familie, sondern kommen ja wegen ganz anderen Gründen her. Und ich habe ein Kind, was ankommt, was total angepasst in der Gruppe ist und total lieb ist und sofort zu allem Ja und Amen sagt. Und nach ein paar Wochen oder Monaten adaptiert es dann eben Verhaltensauffälligkeiten von anderen Kindern. Und das ja, also ich hatte irgendwo immer im Hinterkopf, ne, es ist ja kein normales Setting, es ist ja kein, man versucht so familienähnlich wie möglich zu halten, aber es ist nun mal doch sehr weit entfernt von einer Standardfamilie. Und natürlich, du guckst jetzt schon, natürlich ist Kinder der Familie nochmal was anderes, weshalb ich das auch, ich meine, das habe ich auch ein bisschen differenziert in der Bachelorarbeit, aber eben von diesen Klischee-Schichtdienstwohngruppen, es ist einfach ein großer Unterschied zum normalen familiären Setting. Und da dachte ich mir, da muss ja irgendwas hinterstecken. Und man kriegt es ja auch so mit. Also wenn man im Alltag ganz normal mit dabei ist, kriegt man es ja mit, was da passiert und was denn dann vielleicht auch die Hintergründe dazu sind.
Ja, also du hast schon gesagt, ich muss mal tief durchatmen. Also ja, aber auch Kinderdorffamilie ist natürlich nicht so wie leibliche Familie. Mhm. Und da gebe ich dir schon recht. Natürlich gibt es da auch Faktoren. Ich will da auch jetzt den Unterschied gar nicht zu groß machen, weil natürlich habe auch ich im Laufe der Zeit erlebt, wenn wir 9 Kinder, also bis zu 9, 10 Kindern hatten, dass es immer mal wieder Phasen gab. Es war nicht durchgängig so und ich hoffe auch, wir haben es ganz gut dann auch im Griff gekriegt. Aber natürlich gab es da auch Phasen, ja, wo Alltagsaggression, nenne ich es jetzt mal, schon eine große Rolle spielt. Jetzt könnte ich ja sehr provokant sagen, naja, die heutige vergleichbare, normal ist ja immer so relativ, gibt ja auch viele Patchwork-Familien etc. pp. Aber in den meisten Familien durchschnittlich in Deutschland haben wir 1, was weiß ich nicht, viele Kinder, also Einzelkinder maximal 2.
Mhm.
Naja, ist ja auch ein bisschen unfair, ne? Das eine Kind, wo soll es denn mit den Aggressionen hin? Es wäre dann ja nur Richtung Erwachsenen. Aber du hast ja schon, bist ja schon auf einige Dinge gestoßen oder äußere Umstände, die schon mit Jugendhilfe zu tun haben. Mhm. Speziell, magst du mal so ein bisschen erzählen, was so für dich so vielleicht auch die wichtigsten Erkenntnisse oder Aha-Erlebnisse waren auf deiner Reise, wo kann es dran liegen?
Ja. Ich hatte das in der Arbeit so ein bisschen die Ergebnisse eingegrenzt in Faktoren, die eben auf dieses aggressive Verhalten Einfluss nehmen können. Und dahingehend dann auch nochmal auf Gruppendynamik geforscht. Und ich fand das total interessant, dass sich wirklich auch die, also es waren ja super unterschiedliche Fachkräfte, die ich auch interviewt hatte. Und
vielleicht magst du mal kurz so, also mich. Also
genau, Kinderdorfmutter. Ich hatte eine Kollegin aus der Jugendwohngruppe.
Okay, bei Jugendlichen eher.
Genau, dann Intensivwohngruppe, eine Kollegin aus einer komplett anderen Einrichtung, weil ich das eben auch ganz wichtig fand, weil man eben nur die Einblicke aus Bethanien kennt und Bethanien ja wirklich auch eigentlich wirklich ein guter Arbeitgeber ist und auch für Kinder wirklich das meiste rausschöpft oder versucht zu schöpfen, was man eben aus anderen Einrichtungen dann vielleicht nicht kennt, wo es dann wirklich auch nochmal anders läuft.
Ja.
Zumindest nach Hörensagen so, ne?
Genau, jemand weiß es nicht. Ich denke, alle sind irgendwo in der Jugendhilfe schon bemüht, es gut zu machen.
Genau,
aber die
bei den einen,
genau,
bei den einen läuft es halt gut und bei den anderen nicht so gut.
Genau.
Genau, da hatte ich dann einen aus einer jungen Wohngruppe und noch eine andere Fachkraft, die also eine Gruppenleitung auch noch mit dabei und eine andere Fachkraft, die auch in einer Schichtdienstwohngruppe gearbeitet hat. Und das fand ich halt total interessant, dass da wirklich auch teilweise komplett unterschiedliche Sachen gesagt wurden. Also teilweise waren Aussagen, die wirklich nur eine Fachkraft getätigt hatte, und teilweise waren das Aussagen, die wirklich in jedem Interview vorgekommen sind. Mhm. Und das waren logischerweise, wie du das eben auch noch gesagt hattest, ja, die Erfahrungen, die die Kinder gemacht haben und Jugendlichen, ne? Der Background, die verschiedenen Traumata, die erfahren wurden, dann aber auch genauso ja, Diagnosen, die sie dann eventuell mitbringen, ne, irgendwelche geistigen Einschränkungen, was wir ja zum Beispiel bei mir in der Gruppe haben. Wir sind eine inklusive Schichtdienstwohngruppe, wo dann eben nochmal anders gearbeitet wird. Dann fand ich das auch total interessant, weil man da selber irgendwie gar nicht drüber nachdenkt, weil es kommt eben einfach das Kind, was die Fachkräfte für passend halten, aber irgendwo fragt in der Schichtdienstwohngruppe keiner die Kinder. Und es wurde eben auch viel gesagt, wie gut können sich die Kinder und Jugendlichen untereinander riechen? Also wie ist die Passung untereinander? Dass das eben auch eine Rolle von Sympathie einfach auch spielt, wie die untereinander agieren. Und auch einfach ganz simple Sachen. Der hat heute einen schlechten Tag, der hat einfach schlechte Laune. Oder was war noch mit dabei? Lass mich kurz überlegen, jetzt bin ich auch schon wieder so lange her, was da alles bei rumgekommen ist.
Ja, sonst lass mich einfach nochmal gezielt danach haken. Mhm.
Im ja, Eintempo es ist wirklich dadurch super viel.
Keiner kann dir folgen.
Ja.
Ich frage mal so ein bisschen gezielt danach. Du hast jetzt gerade als eins erwähnt, da habe ich auch noch gar nicht so oft drüber nachgedacht, dass in der familiären Wohngruppe, wo du ja auch tätig bist, in der Regel die Kinder nicht befragt werden. Mhm. Sprich, wenn Kinder gehen und neue Kinder kommen, gucken die Erwachsenen danach und es wird entschieden, schon im Gespräch, aber im Endeffekt ja auch dann von Erziehungsleitung mit Gruppenleitung, glaube ich, zusammen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein sehr entscheidender Aspekt auch, weil die Kinder ja eh oft die Erfahrung gemacht haben, Erwachsene entscheiden über uns, weil oft ja auch die Herausnahmen aus den Herkunftsfamilien ja nicht Friede, Freude, Eierkuchen laufen, sondern eher auch für die Kinder als Schock und Trauma erlebt wird. Ja. Und da ist es ja wieder so ein ohnmächtiges, ich muss mich da jetzt mit abfinden, wer kommt. Mhm. Jetzt bin ich Kinderdorffamilie und bei uns ist es ein Ticken anders, aber auch nur ein Ticken anders. Also es ist schon auch so, dass überwiegend die Erwachsenen natürlich im Vorfeld überlegen, die Akten einsehen, wenn es möglich ist und es nicht in Obhutnahme ist oder so. In Obhutnahme heißt ja ad hoc, das Kind ist da, es muss jetzt erstmal irgendwo hin.
Ja.
Was aber auch in Kinderdorffamilien ja eigentlich auch die Ausnahme eher ist. Also wir gucken ja im Vorfeld schon nochmal. Und wie die Kinder, Jugendlichen dann etwas älter waren, ich sag mal, sie hatten sowas wie, ich habe sie schon vorher informiert und habe schon auch, wenn es möglich war und das Kind vorher mal zu Besuch war oder wir das Kind vorher irgendwo besucht haben und Infos über das Kind hatten, die schon mit einzubeziehen, aber am Ende haben auch wir entschieden.
Genau.
Also ich hätte schon, glaube ich, wenn jetzt irgendwie man das Gefühl gehabt hätte, das Kind war da zum Wochenendbesuch und man hat so das Gefühl, das geht bei allen gar nicht. Wäre schwierig gewesen, habe ich zum Glück nie gehabt. Unsere haben sich eigentlich auch überwiegend gefreut auf die neuen Kinder. Überwiegend auch nicht immer. Also ich glaube, die haben uns auch manchmal bedient, weil ich hatte letztens mal mit unseren Mädels gesprochen und da hatte eine noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt, dass es wohl bei der Begrüßung dann von einem der anderen damals fast Gleichaltrigen eine klare Ansage gab, also dass du jetzt bleibst, finde ich richtig scheiße und ich mag dich auch überhaupt nicht leiden.
Ach schön.
Habe ich null mitgekriegt. Also ich fand, da waren ja auch schon was älter, ich hatte die sehr mit einbezogen und trotzdem passiert das. Auf der anderen Seite in der Praxis ja nicht umsetzbar, dass du immer alle Kinder fragst. Also ich habe immer versucht, so denen sozusagen, euch hat jemand eine Chance gegeben, so auf diesen moralischen Aspekt.
Mhm.
Aber ja, natürlich, es ist eine Lebensentscheidung, die man für die trifft.
Mhm.
Wie würdest du das einschätzen? Wie hohen Stellenwert hatte das bei Entstehen von Aggressionen?
Ich glaube, das ist altersabhängig. Wir haben natürlich, das meintest du ja gerade aus, das findet bei uns auch statt. Wir haben natürlich auch eine Anwandlung, wo wir dann beobachten, okay, wie verstehen die sich untereinander? Dann kommt das Kind oder der Jugendliche öfter mal vorbei und ein bisschen miteinander spielen, gucken, wie passt das? So. Ich glaube, dass Ja, es ist immer so eine Frage von, was die Kinder mitbringen. Ist das jetzt ein Kind, was ein enormes Konkurrenzverhalten hat, was sich dann, wenn ich einen siebenjährigen, sehr dominanten, starken Jungen da habe und dann den gleichen Charakter, das gleiche Alter und das gleiche Geschlecht nochmal reinsetze, glaube ich, kann jeder Pädagoge voraussagen, das ist was, was einander reibt, genau. Dass man da vorher guckt, wie sind die Charaktere, wie passt das zusammen? Haben wir zwei komplett Dominante oder ist das jemand, der sehr tolerant ist und sich auf jedes Kind auch einfach freut? Das haben wir auch, dass sich die Kinder oft auch freuen, einfach wenn da jemand Neues dazukommt.
Das kennt ihr auch.
Neuer Spielkamerad, ne? Es kommen ja in der Regel, kommen ja wirklich junge Kinder auch mit dazu. Ich glaube, dass dann eher die Jugendlichen sich denken, boah, noch so einer, der dann irgendwie Theater macht und der mehr auf den Nerv geht. Ne, weil man merkt ja auch, dass die Kinder oder dass die Kleinen die Großen schon so ein bisschen anhimmeln. Ne, das sind die Großen. Mhm. Und ja, dass die Großen da halt auch manchmal einfach keine Lust drauf haben. Aber die würden sich jetzt, glaube ich, nie so beschweren wie Kleinere, wenn die dann ein Problem mit hätten.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sagst du, für die Kleineren ist es eher ein größeres Problem.
Könnte es.
Oder könnte es sein, die das dann in Aggression umsetzen, während die Großen das anders kompensieren.
Mhm. Mhm. Ich habe nur halt auch keine Erfahrung mit aggressiven, wirklich Jugendlichen. Ne, wir hatten bisher immer so das Glück, muss ich sagen, dass unsere Jugendlichen zumindest nicht körperlich aggressiv waren. Ne? Natürlich streitet man sich zwischendurch mal, aber so gewaltförmiges Verhalten hatte ich bei Jugendlichen bisher noch nicht erlebt.
Ah, okay.
Das kommt also, noch mit dazu, ne? Glück, ja. Genau. Aber eben, also maßgebend ist wirklich, glaube ich, einfach die Zusammensetzung, einfach der Charakter, ob das in die Formation passt, in die Gruppendynamik oder halt nicht.
Und würdest du da sagen, das, was du jetzt erlebt hast in deinem Haus, sag ich mal, und vielleicht durch die Interviews, die du gemacht hast, dass da schon gut geguckt wird, dass es passt? Oder hast du eher das Gefühl, ja, oft muss man dann einfach auch Kinder nehmen, ob es passt oder nicht?
Mhm.
Ist da so deine Erfahrung oder die Erfahrung deiner Interviewpartner?
Ja, in den Interviews ist das deutlich geworden, dass es einrichtungsabhängig ist. Dass manche Einrichtungen, also ich fand das ganz cool, das Wort, das hatte eine Professorin mal gesagt, Wohngruppencasting. Weil es ja quasi immer so ist, es gibt unfassbar viele Kinder und Jugendliche, die eben eine Aufnahme suchen. Und die Wohngruppen haben quasi die Wahl, so ein bisschen sich jemanden auszusuchen. Und trotzdem hat die Einrichtung aber den Druck, die Gruppen voll zu machen. Ne?
Bewegung, damit die Zahlen
klar,
stimmen.
Klar, genau. Und das ist wirklich unterschiedlich. Also bei manchen Einrichtungen wird dann gesagt, alles klar, ne, hier neue Anfrage, ihr habt seit 2 Tagen neuen Platz, zack, neu belegt, so ohne, vielleicht auch ohne Anbandlung, ohne Kennenlernen. Und bei uns habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, es wird gefragt, es wird geschaut, was ist der Hintergrund, wie passt das mit den anderen zusammen, mögen die sich, können die sich gut leiden, sowas.
Okay. Das war jetzt so ein Aspekt.
Mhm.
Einen anderen Aspekt, was ja. waren Eckpfeiler?
Mhm.
Du sagst, das Jugendhilfekonzept oder das Konstrukt führt auch zu Aggression, Frust?
Ja, das System an sich, da hatte ich auch relativ unterschiedliche Aussagen zu. Aber so Sachen wie den Schichtdienst oder eben Personalmangel, hatten wir, glaube ich, sogar im ersten Interview mit uns, haben wir auch Personalmangel besprochen. Ich habe mir das gestern nochmal angehört.
beim ersten Podcast.
Genau, ja.
Ja,
ja, haben wir auch drüber gequatscht.
Fing das gerade an, genau.
Genau.
Ja, und ich habe versagt, dich hier zu cashen für immer. Du willst dann nochmal neue Erfahrungen woanders sammeln, wenn du jetzt fertig bist.
Genau, da hatte man quasi auf der einen Seite in den Schichtdienstwohngruppen, dass man sagt, okay, an sich, da, ne, es gibt Kinder, die können da richtig gut mit, die sagen, ich finde das toll, wenn jeden Tag jemand anderes da ist und ich kann von der Fachkraft kann ich die Ressourcen irgendwie mitnehmen und von dem anderen die anderen und es gibt vielleicht jemanden, den ich nicht so gerne mag, dafür habe ich aber 6 andere, die damit wirklich super gut klarkommen und ja, welche, die wirklich jeden Tag Beziehungsabbrüche erleben, weil die Person eben in den Feierabend geht und vielleicht auch 3 Tage nicht mehr da ist. Und das ist aber meine Lieblingsperson oder die einzige Person, der ich vertraue oder die ich wirklich gut leiden kann. Und das stellt eben für spezielle Kinder oder für manche Kinder und Jugendliche eben auch eine große Herausforderung dar, Aggressionen zu managen. Und dann kommt ja nochmal mit dazu, es werden Leute krank, es sind Leute im Urlaub, es passiert, dass Leute alleine 24 Stunden im Dienst sind und dann ist es natürlich so, dass du ja emotional nicht so tolerant bist, wie wenn man zu zweit oder zu dritt im Dienst ist. Wenn du in den Dienst kommst und den ersten Konflikt direkt nach einer Stunde hast, dann ist es klar, dass du um 18 Uhr nicht mehr so entspannt bist beim ins Bett bringen, wie wenn man das irgendwie auf ein paar Leute verteilen kann.
Okay, das sind jetzt für mich fast drei Punkte, die ich daraus gehört habe. Ich muss einfach immer mal reingrätschen. Also der eine Punkt ist, dass du sagst, du hast so ein bisschen durch die Interviews und deine Erfahrungen und Beobachtungen, dass du sagst, du erlebst Kinder, die in dieses Jugendhilfesystem kommen und Schwierigkeiten haben, dass es im Prinzip nicht eine feste Bezugsperson gibt, sondern immer wechselnde Bezugspersonen. Und darüber dann frustriert sind, gerade wenn dann die Person, wo sie sich vielleicht mehr dran binden, eben fehlt, zwischendurch Tage weg ist, würde ich fast vermuten, ist aber jetzt nur eine Vermutung von mir, dass das sogar bei jüngeren Kindern noch eher der Fall ist, weil bei den Älteren könnte ich mir eher vorstellen, die dann schon eher auch nutznießen, wer ist gerade da, was kriege ich von wem und wo kann ich am besten fragen und das auch emotional schon besser gemanagt kriegen, aber gerade bei jüngeren Kindern, ich würde sogar fast sagen, so bis fünfte, sechste Schuljahr noch, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die einfach oder viele eine enge Bezugsperson brauchen, die dann auch rund um die Uhr da ist oder öfter da ist zumindest. Was ja ganz klar dem System geschuldet ist. Es geht ja nicht um gut und nicht so gut. Es ist ja nun mal, wie es ist, aber dass da dann Frust entsteht, Frustration und dann Aggression. Dann warst du beim Personalmangel. Da habe ich so zwei Sachen rausgehört. Einmal Personalmangel, sprich, wenn einer überwiegend alleine da ist oder mal zu zweit und ich stelle mir dann neun Kinder vor, wenn sich die neuen Kinder auf weniger Menschen verteilen, ist ja so dieses Individuelle nicht mehr so gegeben. Also ich glaube, je weniger Mitarbeiter da sind und je mehr Kinder dann auch zu organisieren sind, dass eben genau die Strukturen, die Organisation dann eher im Mittelpunkt steht und weniger die emotionale Versorgung.
Genau. Wow. Ja, vor allem auch Aufmerksamkeit einfach, ne, was die meisten Kinder ja wirklich auch viel brauchen. Das fehlt dann eben.
Ja, und dann ist es ja auch so ein Rattenschwanz, ne? Ich werde auffällig, damit ich Aufmerksamkeit kriege und die anderen kriegen mit. Ja, okay, wenn Stress ist, kriegt der Aufmerksamkeit, der auffällig ist.
Ja, ja. Verhaltensmuster, die funktionieren und welche, die nicht funktionieren.
Ja. Okay, und das dritte war aber auch dann eher in der Person der pädagogischen Kraft. Wenn ich viel alleine bin und wie sagtest du, nach ein paar Minuten schon den ersten Konflikt. Also beim fünften ist man wahrscheinlich nicht mehr nur pädagogisch tiefenentspannt unterwegs.
Ja, ja. Ich komme vielleicht auch gar nicht pädagogisch tiefenentspannt in den Dienst, weil die Person vielleicht auch das dritte oder vierte Mal dann schon einspringen musste, weil jemand mit 40 oder weil eine 40-Stunden-Kraft eben krank wird und man diese 40 Stunden irgendwo auffangen muss und irgendjemand muss es machen. Und ich sag aber irgendwie das dritte Mal ein Treffen mit einer Freundin ab oder das dritte Mal irgendwie ein Hobby ab, dann habe ich eventuell auch nicht so gute Laune, wenn ich dann auf die Arbeit komme oder in die Gruppe komme.
Menschlich, verständlich, aber natürlich pädagogisch. Für die Kinder, die da leben müssen, deren Zuhause, das ist natürlich echt übel dann auch.
Ja.
Ja, und dann entsteht auch Aggressionsspiralen.
Ja.
Dann können wir jetzt gleich schon so auf den nächsten Aspekt deiner Bachelorarbeit kommen, wo du dann ja auch geguckt hast, wenn es solche Aggressionsspiralen gibt in der Jugendhilfe, so ein bisschen so auch untersucht hast, wie schaukeln die sich hoch und was führt denn dann am Ende vielleicht auch zum Eskalieren und im Umkehrschluss natürlich, was würde auch helfen? Hast du da gerade noch so ein paar so Eckpfeiler im Kopf?
Ja, so ein bisschen. Ich hatte das auch ein bisschen unterteilt in, was mache ich, wenn es akut ist? Wenn es jetzt gerade wirklich von 0 auf 100 geht, was mache ich dann? Und dann war ganz klar die Aussage, okay, ich gucke, dass ich alle anderen Kinder erstmal schütze und in Schutz bringe. Das mag sein, ich schicke die alle mal kurz nach draußen zum Spielen oder ich frage eine Kollegin aus dem Nachbarhaus, ob die mal kurz nach denen gucken kann, um mich dann eben dem Kind oder dem Jugendlichen zu widmen. Oder ganz viel wurde auch gesagt, dass Körperkontakt sehr viel deeskaliert. Kommt natürlich auch wieder, ne, ist alles super individuell, wer spricht auf was am besten an. Aber Humor wurde auch ganz oft nochmal betitelt.
Humor. Ich bin jetzt mal provokant. Das heißt, der flippt da aus und du lachst. Also das ist ja nicht Humor. Was Ideen dazu wären?
Ja, irgendwas Lustiges. Die Situation aufgreifen und was Lustiges irgendwo draus machen. Nicht sich über das Kind lächerlich machen und nicht über die Situation lächerlich machen, sondern ich fand das immer lustig, wenn man eine Kollegin von mir kam in den Dienst und merkte schon, boah, hier ist gerade irgendwie eine angespannte Stimmung und sagte dann zu dem Kind, was ist das denn für eine schöne Bux? Die kannst du mir ja mal ausleihen. Und das Kind war 7 und sie war 2 Meter größer. Und das war so, ich gebe dir doch meine Hose jetzt nicht. Ja, aber ich finde die so schön, ich würde die auch gerne mal anziehen. Und dann, das entspannt einfach.
Ist also
total viel.
So ein bisschen ablenken, einfach mal nicht direkt drauf, oh, hier schlimme Stimmung, jetzt scheint
da rechnet ja auch keiner mit,
sondern,
ne? Ja, einfach auch dieses, was glaube ich einfach viele bisschen, Pädagogen ne? einfach lernen, so ein bisschen unvorhersehbar sein, so ein bisschen spontan, flexibel, was Verrücktes machen und weiß ich nicht, wenn du das jetzt gerade gut findest zu schreien, dann schreien wir halt jetzt einmal kurz zusammen und danach ist aber gut. Und das sind so Sachen, die mit denen Kindern ganz oft nicht rechnen. Und das holt irgendwo einfach aus dieser Spirale, oft, nicht immer, natürlich sind das immer nur so, ja, Sachen, die man mitgeben kann, ob es klappt, musst du halt ausprobieren und wenn es nicht klappt, machst du es halt nicht nochmal.
Ein bisschen einen doppelten Effekt aufs Kind, aber auch, wenn du selber reingehst und merkst, hier ist dicke Luft und kriegst dann selber Druck. Also kennt man ja auch, also gerade wenn man jetzt auch mal, ist ja oft so, man weiß schon so 2, 3 Kandidaten, die auch eben sehr aggressiv werden können, was einen ja auch selber, also man selber wird ja auch mit Gewalt konfrontiert, kann das einen selber ja auch auflockern, anders anzugehen.
Ja.
Wenn man dann irgendwie so eine Parallelwelt aufmacht, die erstmal unbelastet ist.
Ja. Und vor allem auch im Sinne Körperkontakt zu sagen, wir sind uns jetzt gerade komplett am Fetzen und wir haben beide, glaube ich, weiß ich nicht, vielleicht auch Sachen gesagt, die wir gar nicht so meinen, weil wir einfach nur wütend waren, zu sagen, hey, ist doch gerade voll doof, sollen wir uns nicht einmal kurz drücken? So, solche Sachen, die sind auch total so, hä, wir haben doch gerade Streit. Und aber dann nochmal sicher zu machen, ich habe dich trotzdem lieb, auch wenn wir uns noch streiten, so, ich habe dich trotzdem gern und wir können uns auch morgen, wenn wir da jetzt drüber quatschen und das reflektieren und da zusammen irgendwie versuchen, eine Lösung zu finden, dann ist das auch gar kein Problem, dass wir danach wieder, weiß ich nicht, jetzt nicht Best Friends, aber halt wieder normal miteinander umgehen können und uns lieb haben können.
Die Spannung ab rausnehmen, um dann zu gucken.
Genau.
Auf der Sachebene hat es mal so blöd, aber auf einer anderen Ebene zu gucken, wo muss man wirklich was zu sagen, weil es ist ja nicht immer Friede, Freude, aber wo kann man auch mal so eine Woge glätten. Wir waren vorhin bei Anzahl der Kinder im Vergleich, habe ich zwar etwas provokant gesagt, aber es ist ja einfach de facto ein Unterschied in Anführungsstrichen. Selbst Patchwork-Familien der heutigen Familie sind halt in der Regel nicht so viele Kinder. Mhm. Und naja, es ist halt geburtlich so, der erste wird geboren, es kommt einer danach und, sag ich mal, maximal noch ein drittes dahinterher. Unbenommen, ich finde es toll. Es gibt natürlich auch immer noch Großfamilien, wo das nicht so ist, wo es auch wirklich dann noch das 4., 5., 6. gibt, ist aber ja eher die Ausnahme. Mhm. Inwieweit, sagst du, liegt auch da ein Spannungspotenzial?
Das war in den Rückmeldungen wirklich sehr eindeutig, dass da gesagt wurde, je gemischter die Gruppe, desto besser. Also je mehr Vielfalt untereinander, unter den Kindern und Jugendlichen stattfindet, also sowohl geschlechtlich, charakterlich und vom Alter her, je mehr da quasi einfach variiert, desto besser, weil jeder irgendwie seinen eigenen Part dann übernimmt. Das ist für alle, weil eben alle unterschiedlich sind, ist es für alle leichter, irgendwo seine Rolle oder ihre Rolle in der Gruppe zu finden und eben diesen Reibungen aus dem Weg zu gehen dadurch.
Was ja auch wieder adäquater an Familie wäre.
Genau.
Weil außer wenn es dann Zwillinge, Drillinge sind, ist ja in der Regel in Familien auch, es ist ein gewisser Abstand dazwischen und es ist eine klare Rollenverteilung.
Mhm.
Ich bin auch so ein armes Sandwich-Kind. Man sagt ja, ne, die haben es auch besonders schwer. Also Mitleid bitte gleich. Aber nein, aber jetzt ohne Scherz, es sind ja, die Rollen sind klar. Es gibt den Jüngsten, den Mittleren, den Ältesten oder die da in der Mitte.
Ja, ja.
Jetzt erlebe ich jetzt mal allgemein in der Jugendhilfe-Kultur, dass es so manche Tendenzen gibt, eigentlich wieder zurückzugehen und vermehrt Gruppen zu machen, also so, sage ich mal, bis zum gewissen Alter kleine Gruppen für kleine Kinder, dann das dazwischen und dann aber auch hingehen zu sagen, ab einem gewissen Alter ist es super für Jugendliche, wenn dann eben nicht immer alles so Zwerge sind, hat es ja vorhin auch gesagt, die nervt das ja auch ab einem gewissen Grad. Und quasi wieder in so Altersstufengruppen zu gehen, das, was du jetzt gerade sagst, wird ja eigentlich dagegen sprechen.
Ich glaube, das ist auch wieder individuell, aber ich glaube, dass es bei Jugendlichen, wenn es jetzt wirklich diese JBGs sind, Sinn ergibt, weil natürlich Ziel der Jugendhilfe ist auch Verselbstständigung. Und es ist auch die Frage, inwiefern Verselbstständigungsmaßnahmen in einer Schichtdienstgruppe Sinn ergeben, oder was heißt Sinn ergeben, aber durchsetzbar auch sind einfach, ne? Und da ist ja einfach der Handlungsspielraum in einer JWG ein ganz anderer als in einer normalen...
Also JWG-Jugendwohngruppe.
Genau, in einer normalen Schichtdienstwohngruppe.
Oder in der Familie, ich bin mal provokant, in der Familie, und ich finde ja, Kinderdorffamilie legt ja immer auch nochmal Wert drauf, wir sind auch noch echt familiär, hoffentlich. Habe ich das ja auch. Also manche sind ja auch mit vielen Abstand. Ich habe den Älteren, wo vielleicht nach 6 Jahren nochmal so ein Nachzügling kam. Die werden ja auch in der Familie verselbstständigt. Warum denkst du oder wie kommst du, dass du sagst, das ist in den Wohngruppen in der Regel nicht so möglich?
Ich glaube, ich stecke nicht drin, aber ich glaube, dass ich einen Unterschied dazu mache, dass du als Kinderdorfmutter eben einfach 24/7 da bist und darauf achten kannst. Weil, wir hatten das jetzt schon zweimal, dass wir irgendwo versucht haben zu verselbstständigen, ohne dass die Jugendlichen ins BeWo, betreute Wohnen, bei uns gehen. Weil eben, es bestand die Möglichkeit, zum Elternteil zurückzuziehen, und trotzdem ziehst du ja nicht mit 18 zu deinem Elternteil zurück und sagst, Mama, Papa macht alles für mich, ich brauche nichts lernen, ich muss nicht wissen, wie ich wasche und ich muss auch nicht wissen, wie ich koche, etc. Natürlich gibt's bei uns einzelne Maßnahmen, wenn man merkt, okay, die sind jetzt in der Lage, ihre Wäsche selber zu machen, dann findet das auch bei uns statt. Aber so Sachen wie zum Beispiel selber zu kochen, sein eigenes Budget zu haben, den Kochplan selber zu machen. Allein solche Sachen, wir sind dann leider auch bei den beiden Jugendlichen ein bisschen auf die, auf geringere Kooperation gestoßen, leider, weshalb wir dann auch entschieden haben, okay, es hat einfach keinen Sinn, das irgendwo zu machen. Aber ich glaube einfach wirklich, dass ich habe da so noch nie drüber nachgedacht, wo da der Unterschied wäre. Ja. Aber wir haben bei uns festgestellt, dass wir eben bei diesen zwei Jugendlichen das mit unserem aktuellen Stellenschlüssel und mit den strukturellen Aufgaben, die im Alltag eben einfach anstehen, dass wir das nicht leisten können.
Also ich will das auch gar nicht in Frage stellen. Also das ist ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also auch von mir aus, also als Kinderdorffamilie habe ich Kinder oder Jugendliche dann ja auch in eine JWG auch schon entlassen oder auch ins betreute Wohnen. Oder die Jugendlichen haben mir dann ganz deutlich gesagt, jetzt ist der Punkt, da kannst du jetzt Familie sein, wie du willst. Auch wenn du dir vielleicht wünschst, ich ziehe von hier aus irgendwann in die Wohnung. Für mich ist jetzt ein Schritt dran, der nächste. Und der ist nicht mehr hier im Haus mit der großen Gemeinschaft möglich. Also das ist ja auch sehr individuell, genauso wie ja auch Jugendliche, junge Erwachsene individuell zu Hause ausziehen. Aber ich höre da schon auch so ein bisschen raus. Du hast gerade so zwischendrin gesagt, der Stellschlüssel gibt's auch nicht her. So vielleicht, was ich schon mal auch von Jugendlichen gehört habe, dieses Gefühl, wenn dann eben auch viele jüngere Kinder da sind, die oft ein gewisses Aggressionspotenzial mitbringen, traumatisiert sind, nochmal viel direktere, Methoden, sag ich mal, entwickeln, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und ja auch rein pflegerisch. Gewisse Sachen müssen dann ja auch gemacht werden. Das ist vielleicht auch ein bisschen dran liegt, dass die pädagogischen Kräfte einfach schon so gebunden sind an immer wieder auch neu von unten Nachkommenden. Weil das ist ja in einer, ich sage jetzt mal normalen Familie, hört sich immer so blöd an, aber in einer Familie irgendwann, in der Regel meistens, hört es ja dann auf mit dem Kinderkriegen. Klar, kann mal bei dem einen oder anderen nochmal ein Nachzügling kommen, aber dann ist auch gut. Bei uns in den Wohngruppen, und das ist ja auch über Jahre in den Kinderdorffamilien, wenn es nicht so eine Generation ist, ist es ja schon so, dass immer wieder welche nachkommen. Sprich, ich muss mich nicht an ein kleines Geschwisterchen gewöhnen und sagen, okay, der braucht jetzt ein bisschen mehr, sondern wenn der eine gerade aus dem Gröbsten raus ist, kommt meist dann schon der nächste. Oder wenn die sich eingelebt haben und man einigermaßen einen guten Weg gefunden hat, miteinander auch Auffälligkeiten hinzukriegen, kommst, ne, oft von außen ja wieder der Nächste, der ja, nochmal neues Leben, sage ich mal.
Mit dem man von vorne wieder anfangen
kann. Ein Stückchen, ja. Hast das Gefühl, das hat auch damit zu tun und dass auch darin ein gewisses Gewaltpotenzial oder Aggressionsfrustpotenzial liegt?
Bei den Jugendlichen eher nicht. Wie gesagt, ich habe nichts mit, also bisher keine Erfahrungen mit aggressiven Jugendlichen gemacht. Aber auf jeden Fall merke ich, dass wir sind da sehr reflektiert im Team, dass wir versuchen darauf zu achten, quasi zu hinterfragen, haben wir auch genug Zeit für die Großen, auch wenn die nicht so viel fordern wie die Kleinen, aber haben wir da genug Zeit für? Nehmen wir uns die Zeit dafür, die sie ja auf jeden Fall verdient haben? Nur, dass sie eben, weil sie ja selbstständiger und weniger fordernd sind, dass man die eben einfach so ein bisschen ja nicht beachtet, aber sie fallen halt den Tag über nicht so auf, weil sie einfach, die machen ihr Ding.
Die holen sich ja die Emotionalität nicht so ab wie jünger.
Genau. Und ja, fordern das eben auch nicht, ne? Die machen oft ihren Alltag auch selber. Da musst du nicht 10-mal gucken, dass die ihren Termin einhalten. Da sagst du vielleicht einmal, hör mal, du hast um 14 Uhr das und das. Denkst du dran? Ja, ich denk dran, alles klar. So, fertig. Hör mal, gehst du Zähne putzen? Ja, mache ich, alles klar. So, ne? Nicht 10-mal und 12-mal und dann hier aber nochmal eine Diskussion und da eine Diskussion, weil mir hier was nicht passt. Sowas halt, ne? Und da merkt man halt,
dass... Ja, aber meinst du, also es ist ja ein Stück weit normal, wenn die Eltern werden, ist ja auch im Elternhaus eine Loslösung oder so. Oder sagst du doch, naja, aber es beinhaltet, das ist ja jetzt kein Vorwurf, also ich meine, man kann sich ja nicht vierteilen, ist ja einfach so, dass da doch auch bei all der Mühe, dass es nicht so ist, aber die Versuchung oder die Nische, sich dann da rauszuziehen aus dem Geschehen, also Aggression ist ja nicht immer nur, ich hau drauf und schreie. Also es gibt ja auch stumme Frustrationsaggression, Autoaggression oder auch dieses, ich resigniere oder ich lasse mich da gar nicht mehr drauf ein und ich habe auch dann auch keinen Bock, hier noch länger zu bleiben, sondern eher so dieses, sobald es geht, JWG, Jugendwohngruppe und raus und Bevo und dass es sein kann, oder sagst du, nee, also laut deiner Erfahrung eher nicht.
Man hat so dieses Klischee, wenn man sich jetzt mal streitet, dann fällt öfter mal der Satz so, oh, ich habe eh keinen Bock mehr hier drauf, ich zieh aus. Und trotzdem merkt man, zumindest merke ich bei uns in der Gruppe, dass die Jugendlichen ganz zufrieden sind, happy sind, weil wir, glaube ich, als Team auch trotzdem gut drauf achten, dass man eben auch sagt, wenn die Kleinen im Bett sind, also dass eben abends die Zeit von den Großen ist.
Und das auch sehr bewusst war dann
auch. Genau. Da wird auch immer noch mal geguckt und dann hat man natürlich die einen, die sich dann vielleicht ins Zimmer zurückziehen, aber dass da auch unterschiedliche Pädagogen dann sagen, nee, den hole ich mir abends und dann quatschen wir mal eine Runde oder dann zocken wir halt zusammen oder was
oder
weiß ich.
Oder lass ihn auch. Also
oder lass ihn halten, natürlich, genau, auf jeden Fall.
Also da sagst du, nee, hast du eher nicht so die
Weniger.
Eher nicht. Was kannst du uns noch erzählen aus deinen Bachelorarbeitserkenntnissen? Was führt im Alltag in der Jugendhilfe? Wo sind so die Fallstricke, dass ja sogar Aggressionen da entstehen, wo sie vorher vielleicht gar nicht waren?
Ganz interessant fand ich auch, dass deren Familie natürlich nicht nur die Hintergrundgeschichte und nicht nur das, was passiert ist, sondern das, was aktuell eben im Familiengeschehen, in der Herkunftsfamilie, dass das auch ganz viel mit denen macht. Und dass es eben auch, natürlich ist es erstmal für die Kinder in Anführungsstrichen nicht schön, bei uns zu leben, weil sie eben nicht bei der Familie leben können. Ja. Sie haben trotzdem ein schönes Leben und es gibt auch viele Kinder, die sagen, ey, ich finde das toll, dass ich hier hingekommen bin. So, das
ist ein Verlust.
Es also, ist auf jeden Fall ein traumatisches Erlebnis in dem Sinne.
Ja.
Und dann gibt's bei uns ja BKs am Wochenende, Besuchskontakte bei den Kindern, wo es möglich ist oder bei den Familien, wo es möglich ist. Dass die Kinder eben Besuche haben. Und dann denkt man sich als Pädagoge ja ganz oft, hey, wie toll, ne? Kannst dich doch drauf freuen. Ist doch voll toll, wenn du jetzt am Wochenende was mit deiner Mama machen kannst oder wenn du vielleicht sogar da den ganzen Tag oder sogar übernachten kannst. Und dann nochmal die andere Seite zu sehen, ja, es ist total schön, dahin zu gehen, aber der Abschied, wenn ich dann wieder checke, okay, ich kann bei Mama nicht wohnen oder bei Papa, und muss jetzt wieder zurück in meine Einrichtung, dass das eben auch ganz, ganz viel Frust auslöst, zu wissen, ich muss hier bleiben und ich kann nicht dahin. Und noch schlimmer, wenn in manchen Fällen vielleicht die Geschwisterkinder zu Hause leben. Mhm. Die Kinder, die Geschwister zu Hause noch bleiben dürfen und die anderen eben, ja, blöd gesagt, ins Heim gesteckt werden.
Ja, also dieses Verstehen ist die eine Kiste und vielleicht auch im Alltag manchmal eine Idee haben, es ist ja ganz gut, wie es mir hier geht, aber die Grundsehnsucht, eine heile Familie zu haben, wie alle anderen auch, und bei Mama und Papa leben zu können und dann vielleicht auch am Wochenende mitzukriegen, je älter sie werden, desto deutlicher, warum das eben dann nicht geht. Weil da, wo es gehen würde, würde man ja im Regelfall gucken, so schnell wie möglich nach Hause zurückzuführen.
Ja.
Das wird ja zu weit führen, diese Problematik. Wieso können denn gewisse Kinder zu Hause sein und gewisse nicht? Ich glaube, da müssten wir auch zu sehr ins Eingemachte gehen. Ist, denke ich, auch nochmal eine sehr interessante Frage. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es ganz, ganz schwer ist, für Kinder zu begreifen, wenn eben nicht alle, entweder alle untergebracht sind oder eben alle nach Hause können, aber wenn da Unterschiede sind. Aber mir kommt da gerade noch ein anderen Aspekt, weiß ich gar nicht, wüsste ich jetzt nicht, ob der in deiner Bachelorarbeit vorkam. Also ich hatte sehr unterschiedliche Zeiten mit, wie viel Elternarbeit ist dran und wie viel nicht. Und ich hatte mal in einer Übergangszeit, dass es bei den Kindern, die bei mir lebten, sehr unterschiedlich war. Dass es welche gab, wo es ganz enge Kontakte gab, sehr regelmäßig und zuverlässig. Und auch, was ja so immer so mein großes Ziel ist, ja, wenn wir es schaffen, dass die Eltern, Mütter oder Väter sagen, ja, es gibt Gründe, warum mein Kind nicht bei mir leben kann und das irgendwo auch die Verantwortung dafür übernehmen, sage ich mal. Aber auch sagen können und dann auch von mir darin unterstützt werden. Aber manchmal ist es auch die größere Liebe zu sagen, das kann ich eben nicht. Und deswegen freue ich mich, wenn es denen bei ihnen gut geht. Mhm. Das ist aber ja, kommt, ich sag mal, von 100 Fällen 10-mal vor. Nee, noch nicht immer, glaube ich. Also es ist, die Krönung ist natürlich für die Kinder ganz, ganz toll. Aber hatte ich gehabt, also da war eine volle Unterstützung. Die waren auch relativ regelmäßig zu Besuch und da waren eben auch die Nebenwirkungen relativ gering, weil das Signal ein ganz anderes war. Bis hin, dass zeitgleich ich Kinder bei mir hatte, wo trotz aller Versuche, die Herkunftsfamilie an den Start zu kriegen, dass sie wenigstens zu Besuch kommen, es nicht klappte. Sprich, trotz ganz viel Wunsch und dann gab es Termine und dann kam wieder keiner und dann wieder nicht. Und dann bis hin zu, die werden sich wahrscheinlich vorläufig gar nicht mehr melden.
Ja.
Da so eine große Diskrepanz war. Und da habe ich, also das kam mir jetzt gerade nur, ich weiß gar nicht, ob ihr in der Bachelorarbeit da drauf eingegangen ist, habe ich so überlegt, das war bei mir eine kurze Zeit und dann hatte ich in Anführungsstrichen oder meine Kinder das Glück, dass es A, die Phase gab, wo wir ganz viel Elternarbeit hatten und viele, auch die waren jetzt nicht alle uns wohlgesonnen, aber sie waren zumindest präsent, die haben miterzogen, die waren da. Und die letzten Jahre jetzt war so eine Phase, wo es fast allen Kindern, die bei mir oder Jugendlichen lebten, so ging. Wir haben, ich sag mal so, mit der Verarbeitung, weil Elternarbeit hat man ja trotzdem. Du hast auch Elternarbeit und Herkunftsarbeit. Wenn die Eltern nicht präsent sind, ist manchmal sogar noch schwerer.
Oder wenn
aber das war es gleich. Also so konnten die sich untereinander stützen. Aber ich stell mal vor, bei euch in den Wohngruppen, wo es ja noch bunt gemischter ist oft, dass es ja ganz oft so ist, dass es beides gibt. Wie ist denn, oder hast du da Beobachtungen zugemacht für die, die jetzt wenig Besuch kriegen im Vergleich zu denen, die vielleicht gerade viel Besuch bekommen oder wo sogar, das ist ja bei euch auch gang und gäbe, Rückführungen, ist ja bei euch viel alltäglicher als bei uns. Ob da auch Frustrationen und Aggressionen durch entstehen oder eher nicht? Also kommt mir jetzt einfach so die Frage.
Ich glaube, Frustration schon, aber ich glaube nicht, dass in diesem Aspekt aus der Frustration Aggression wird, sondern das ist eher so ein Ding von ach, schade, einfach doof und ich bin traurig, dass die Mama von XY das hinkriegt und die kommt und meine Mama kommt nicht. Aber auch da wird ganz klar mit den Kindern auch kommuniziert. Ne? Das ist, also ne, man kann es irgendwo, es ist schwierig zu beschönigen, ne? Deine Mama schafft das einfach nicht und die hat dich aber trotzdem lieb. Und du hast aber auch, dafür hast du doch Freundin A und Freundin B und dafür hast du doch auch ein großes Team an Erziehern und Erzieherinnen.
Was anderes.
Genau, aber es ist trotzdem eine Ressource, die man dem Kind in so einer Frustrationsschleife vielleicht auch aufzeigen kann. Ne?
Du hast, also das hast du nicht erlebt, dass es da... Also ist jetzt so eine Fantasie von mir, ich habe es auch noch nie erlebt, aber die mir so gerade, dass man mir vorstellen könnte, wenn so ein Zwerg Zwerg, sag ich mal, aber so ein Kind dann mitkriegt, der darf nach Hause und der darf nach Hause und ich nicht. Und dich dann auch Aggression gegen den Kindern, die gegen den Kindern, die gehen dürfen. Deutsche Sprache, schwere Sprache, also entwickeln, aber sagst du eigentlich eher nicht.
Das ist eher Trauer.
Eher Trauer.
Ja.
Ja, weil das ist ja oft, dass Trauer als Aggression ausgelegt wird. Also ist so meine Erfahrung, dass gerade traumatisierte Kinder oft Trauer ja gar nicht äußern können.
Ja,
aber
ja.
Ich find's, war auch, glaube ich, nicht Thema, ne, bei der Bachelorarbeit. So wüsste ich jetzt nicht.
Nee. Ich finde es schwieriger, wenn die Eltern präsent sind und aber komplett dagegen arbeiten. Wenn irgendwo dann von der Herkunftsfamilie an dem Kind so imaginär gezogen wird, ne? Wenn dann gesagt wird, das ist nicht gut, was die da machen und ich will nicht, dass du da bist und die machen das alles nicht richtig und die, ja, blöd gesagt, die sind alle scheiße und sowas. Das macht, glaube ich, extrem
viel. Ist ja ein Loyalitätskonflikt dann, ne?
Genau.
Also ich denke, als Kind, gerade wenn ich noch jünger bin, will ich ja meinen Eltern gefallen.
Mhm.
Und wenn die sagen, hier ist es doof, ja, dann finde ich es natürlich auch doof.
Ja. Und dann gebe ich mir größte Mühe, um wegzukommen.
Was dann im Prinzip am Ende auch systemgeschuldet ist, weil Jugendhilfe ist ja in der Regel eine Zwangsmaßnahme, wenn man jetzt so will, ne? Die natürlich eine richtige, also wir sind ja froh, dass das Jugendamt mitguckt und es ist ja zum Wohl des Kindes. Aber das ist ja für die Kinder oft nicht nachvollziehbar.
Ja, das sehen die ja auch ganz oft, glaube ich, nicht so. Zumindest nicht am Anfang.
Unterschiedlich, ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es manchmal schon so ist, wenn die direkt aus sehr schlimmen Verhältnissen kommen, dass es so eine, also ist so meine Beobachtung, eine Phase gibt, wo man so das Gefühl hat, die sind schon auch irgendwo jetzt froh, sicher zu sein und entfalten sich.
Mhm.
Und je länger dann ist ja schon ein Schonraum ist, dass dann auf einmal so so ein verschönertes Schönbild von den Eltern aufgebaut wird und auf einmal so dieses, was so an schlechten Erfahrungen war, so ein bisschen weggedrängt wird und so diese Sehnsucht nach, ich wünsche mir aber bei meinen leiblichen Eltern
war ja
zu
eigentlich
leben,
gar nicht so schlimm.
Ja, genau. Also die Erfahrung hast du auch gemacht, dass genau das so dann wegdriftet.
Mhm. Ja, teilweise, dass Kinder sehr rational sagen können, ja, war scheiße da und die haben nicht alles richtig gemacht und ich möchte nicht zurück und ich will vielleicht eine Zeit lang auch gar keinen Kontakt haben, weil die tun mir nicht gut. Und auf der anderen Seite, ja, war es halt meine Mama oder mein Papa und ich mag die halt trotzdem gerne und es ist irgendwo trotzdem ein Bedürfnis, was ich habe.
Also dass ein Stück weit diese Grundfrustration, nicht bei den leiblichen Eltern leben zu können, auch im Gruppenalltag in diesem Zwangskontext, hört sich so blöd an, aber ist es ja eigentlich erstmal. Ich glaube, wenn die länger da sind und sich dann kennenlernen und ist es auch anders und fühlen die sich schon auch familiär, also ich glaube, in den Wohngruppen genauso können die sich sehr als Gemeinschaft, Lebensgemeinschaft fühlen, wie auch in Kinderdorffamilien. Mhm. Aber es ist am Ende sind, wenn ich, also selbst für Kinderdorfmütter, die ja schon nochmal anders dran sind und rund um die Uhr da sind, kann ich die leiblichen Eltern nicht ersetzen.
Ja,
und in der Wohngruppe, glaube ich, noch mehr. Hat noch einen anderen Aspekt? Ergebnis war, wo du so sagst, Mensch, das sind so Sachen, die schon mit Jugendhilfe zu tun haben.
Ja, also es fällt immer leicht, irgendwie zu meckern, zu sagen, das ist scheiße und das scheiße und das scheiße. Und ich bin in der Bachelorarbeit nicht zu einer Lösung gekommen. Also wenn man sagt, okay, das System, das Schichtsystem ist doof, irgendwie mit dem Personalschlüssel, ja okay, die Lösung wäre, alle, die in der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten möchten, müssen irgendwie Kinderdorfmutter werden. So, aber das ist halt
die Lösung, weil viele
utopisch
von deinem.
Genau. Genau.
Wobei, also Appell bitte, ne? An alle.
Ja, klar. Ne?
Ich bleibe da dabei und das System ist top. Nein, auch nicht. Stimmt auch nicht. Jetzt mal kurz wieder.
Genau, aber sowas, ne?
Schon längst nicht für alle Kinder.
Mhm.
Das ist ja das, was ich auch sage. Ich bin ja froh, dass wir schon auch nicht mehr ganz so wie früher, wo es nur Kinderdorffamilien gab, weil für alle Kinder sind wir nicht das richtige Angebot.
Genau.
Auf keinen Fall. Also von daher. Das ist natürlich Quatsch, aber ja, ich tendiere schon dazu, dass es für einige, vor allen Dingen die, die langfristig und über lange, lange Zeit nicht bei der Herkunftsfamilie leben können, schon nochmal ein System ist, wo dieser Aspekt des, ich bin als feste Bezugsperson, das wir ja ganz am Anfang hatten, auch als einen Punkt da und wir sind schon nochmal ein Stückchen mehr Familie, glaube ich schon auch auch eine Rolle spielt.
Ja.
Aber es ist ja ein Aspekt von ganz vielen, die du so ein bisschen rausgearbeitet hast.
Auf jeden Fall.
Ja, Lösung ist ja auch schwierig, weil wenn du sagst, manche Sachen liegen ja am System, hört sich jetzt blöd an, aber wir reden da ja auch über Geld.
Mhm.
Und ich sag mal, wenn man ganz guckt, mit den Vorteilen, wo ich auch aufräumen will, so nach dem Motto Schlafseele und ähnliches, haben wir ja alles nicht. Es ist ja schon im Vergleich zu 70er Jahren oder noch viel davor, in vielen, vielen Bereichen um vieles besser geworden. Die haben eine Privatsphäre, die haben ihr eigenes Zimmer. Ja, wie du gerade sagst, auch in den familiären Wohngruppen, zumindest in Bethanien, im Kinderdorf, haben wir immer noch auf der Fahne stehen, so familienähnlich wie möglich. Wir wollen ein Zuhause bieten.
Mhm.
Und trotzdem sind es, wenn es ganz dumm läuft und wenig Geschwister dabei sind, 9 bunt gemischte Kinder, Jugendliche aus unterschiedlichsten Herkunftsfamilien mit unterschiedlichsten Prägungen, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, und dann noch unterschiedlichsten, schwierigsten Erlebnissen. Also das darf man nicht vergessen, weil sonst muss, also greift das Jugendamt nicht an.
Ja, sonst wäre es nicht Jugendhilfe.
Zusammen, aber genau, sonst wäre es nicht Jugendhilfe. Da gibt's ja keine Lösung.
Nee.
Also da kann man ja eigentlich nur so ein bisschen sagen, wir nehmen das geringste
Übel in Köln. Und wir machen das Beste draus.
So Beste draus zu machen. Und trotzdem habe ich ja beim Lesen deiner Bachelorarbeit so ein paar Tipps oder Gesichtspunkte oder Hallo, denk doch mal dran für Erzieher und Pädagogen schon da drin rauslesen können.
Mhm.
Was jetzt nicht die Lösung sind, aber helfen kann, es besser zu machen.
Ja, vor allem für PädagogInnen, Handlungsempfehlungen, die ich eben durch verschiedene Methoden quasi aufgewiesen habe, war vor allem, und das habe ich mein ganzes Studium lang gepredigt bekommen, im positivsten Sinne, als Erzieher oder Erzieherin vor allem für den Ausgleich zu sorgen. Du lebst, also das ist ja auch vielleicht so ein bisschen meine Generation, die das gerade so ein bisschen verkörpert. Du lebst nicht für die Arbeit, sondern du arbeitest, um zu leben, so ein bisschen, ne? Also du bist nicht...
Ich kann dir gerade nicht folgen, okay? Aber erzähl mal weiter.
Ja, ich kann auch, also ganz viele Sachen, was, glaube ich, vor allem Sozialarbeiter, ein Problem bei Sozialarbeitern ist, wir können alle nicht Nee sagen, so ein bisschen, ne?
Okay.
Solche Sachen. Und wenn es dann zum Beispiel ums Einspringen geht, auch mal zu sagen, nee, da habe ich was und das möchte ich jetzt dieses Mal nicht absagen. Und da möchte ich jetzt für mich sorgen. Und ich möchte jetzt, ich brauche jetzt Zeit für mich. Und ich suche mir was, was für mich eben den Ausgleich zur Arbeit darstellt. Weil wenn ich nur, wenn ich auch zu Hause quasi mit dem Kopf auf der Arbeit bin, dann schaltest du ja nie ab. Und das tut dem Körper ja auch irgendwo nicht gut. Und auf lange Sicht bringt es dir halt keine Vorteile irgendwo in dem Sinne.
Also, Aspekt, drauf zu achten, wenn ich immer alles mit nach Hause nehme und gar nicht in die Entspannung reinkomme, komme ich in den nächsten Dienst dann auch schon unentspannt.
Mhm.
Das unterschreibe ich dir blind. Das ist ein Tipp zu sagen, wenn man merkt, ich bin jetzt selber über meine Grenzen, dann kann ich auch anderen nicht mehr gut tun. Dann hilft auch nicht, wenn da so ein großes Moral-Ding drauf ist. Du musst aber, weil du bist Pädagoge, wenn du alle bist, bist du alle. Das unterschreibe ich ja noch. Das davor, also nicht, dass ich dem jetzt widerspreche, es ist ja schon, da hast du recht, auch ein Generationending und eigentlich vom Grundsatz her, dass man mehr gelernt hat, sich auch mal abzugrenzen, auch total richtig, aber provokant böse, wie ich immer bin. Wir reden in der Zeit vom Personalmangel und du redest davon und haben vorhin System, die kommen zu kurz und wenn da nur einer da ist, dann entsteht dadurch Frust und Aggression und geht ja auch irgendwie fast nicht. Dann ist es nur noch eine Grundversorgung, sage ich mal. Wenn aber jetzt noch mehr von euch, weil euch gehört die Zukunft, ich gehe irgendwann in Rente, Work-Life-Balance heißt das schöne Wort, Work-Life-Balance machen, dann haben wir noch weniger Präsenzzeit.
Mhm. Aber dann
ist ja dann schwierig die Lösung, sondern ist die Lösung vielleicht für einen Einzelnen, aber fürs System eigentlich ja dann erst recht der Bankrott.
Fürs System ist die Lösung, ich habe so genügend Mitarbeiter, dass es nicht schlimm ist, wenn einer ausfällt. Und Naja, wenn, also ich fände es, glaube ich, besser, wenn die paar Leute, die wir jetzt haben, sagen, ich achte auf meine eigene Gesundheit, ich achte auch auf meine psychische Gesundheit. Das wäre mir lieber, als wenn die Leute, die wir jetzt haben, alle sagen, ja klar, kein Problem, mache ich und ich springe den 10. Dienst ein und ich mache die 50. Überstunde diesen Monat und habe aber mit 40 keinen Bock mehr auf meinen Job.
Okay, da sagst du also, so ein kleiner Appell, trotz aller Personalmangelsituationen und Mangelsituationen eher auf Qualität als auf Quantität zu setzen.
Ja, das so zu pauschalisieren auch nicht, weil du hast natürlich recht, irgendeiner muss den Job machen, weil du kannst die Kinder nicht abends in die Ladestation
zurücklegen.
Nein, ich
spule
da nicht. Nein, nein, aber es ist einfach eine große Grauzone, die da besteht, weil man eben nicht abends die Kinder wie ein Handy an die Ladestation klickt und dann sind die kurz entspannt und morgens kommt wieder jemand in den Dienst. Nein, es muss ja auch nachts einer da sein und es muss auch tagsüber einer da sein. Ich kann nicht einfach, wie vielleicht bei manchen Bürojobs sagen, alles klar, den Termin, den mache ich morgen oder verlege ich auf nächste Woche oder das Bürozeugs mache ich nach 18 Uhr. Es läuft so nun mal nicht. Genau,
naja.
Genau. Und trotzdem aber einfach den Blick drauf zu haben, wo sind die Grenzen der Arbeitenden, ne? Wo geht's einfach zu weit? Wo hat die Person zu wenig Zeit für sich, was eben dann einfach auch Schäden mit sich bringt? Und wo muss ich diese Grenzen auch respektieren? Und wo ist es okay zu sagen, nee, hör mal, du springst jetzt mal bitte ein? Und wo ist es okay zu sagen, okay, es kann halt keiner einspringen?
Also ich glaube, das ist die Krux und die große, große Frage, wie wir da in der Jugendhilfe demnächst die Weichen stellen und es hinbekommen.
Mhm.
Genau diese Balance, also du hast ja genau recht, es ist ja beides wichtig. Also es ist ja wichtig, dass die Menschen, die als Bezugsperson, als Pädagogen die Traumata und die Erfahrungen der anderen Kinder, also der Kinder des Alltags aufgreifen wollen, mit denen konstruktiv arbeiten wollen, Sachen aufarbeiten wollen und da sein wollen und zu Hause geben wollen. Wenn ich selber mit mir nicht ins Reine bin, wenn ich total drüber bin, dann bin ich so nicht, dann kann ich das nicht gut machen.
Mhm.
Und ein bisschen so Parallelwelt, Altenheime, Pflegeheime, die ja uns immer ein paar Schritte voraus sind, weil da war Personalmangel noch ein bisschen eher Thema, glaube ich, über uns. Und ich glaube, da sieht es noch ein bisschen düsterer aus. Da sieht man ja schon so ein bisschen, wo kann das im bösesten Falle auch enden, wenn wir eben nicht drauf achten, wie geht's denn denen, die diese Arbeit machen? Und auf der anderen Seite aber, natürlich wird es für die Dummen, die es machen, immer schwieriger, wenn es immer mehr gibt, die sagen, nee, ich bin mir selbst erstmal der Nächste und muss auf mich gucken und das wird mir zu anstrengend. Also ich denke, da werden wir hier gerade auch keine Lösung finden. Ich verstehe das total, diesen Zwiespalt. Bin aber auch, also ich habe da auch keine Lösung, ich bin auch traurig drum, weil ich auf der einen Seite sage, Mensch, ich finde das so einen tollen Job und mehr wie ein Job. Es ist eine tolle Lebensentscheidung, jetzt wenn man Kinderdorfmutter wird, aber halt eine tolle Arbeit für Erzieher oder Pädagogen, Studierte, Sozialarbeiter. Aber es ist natürlich einer, der sehr viel fordert, sehr viel in die ins Privatleben mit reinbringt. Und ja, nicht umsonst laufen uns die Leute weg. Selbst die Leonie verlässt uns und guckt mal in einen anderen Bereich. Und ja, das macht mir schon zu denken, weil es wird ja eher schlimmer wie besser. Ne? Und je mehr Leute und junge Leute wir haben, die dann zum Beispiel teilweise sagen, wir arbeiten nur 30 Stunden, das fehlt ja an allen Ecken und Enden. Und bis hin zu Kinderdorfmütter, ich weiß gar nicht, ob wir noch welche finden. Ich hoffe sehr, wir wollen demnächst auch nochmal ganz neu überlegen, was bräuchte es denn, um junge Menschen dafür zu begeistern, was macht's aus. Aber ja, natürlich mit dieser Tendenz auch auf sich zu gucken, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ich vom Mensch her jemand bin, der das nicht auch tut.
Mhm.
Also ich glaube, ich habe das auch ein Stück weit mal lernen müssen, aber dass ich sehr wohl auch auf mich gucke und mich auch rausnehme und versuche, meine Grenzen, wenn ich jetzt merke, boah, mit Migräne schon aufgestanden, also man ist ja eh nicht 7/24 Pädagoge, aber sich dann auch rauszuziehen und abzugrenzen. Aber es ist natürlich immer schwieriger. Und je öfter Leute krank sind, man, wie du gerade selber auch sagst, da muss man einspringen und ja, man kann sie ja auch nicht an eine Lampe hängen und alternativ ist, sie werden auf andere Gruppen aufgeteilt, das möchte auch keiner. Ist auch doof für die. Also, wo auch für Erzieher Frust entsteht.
Ja,
also für die, die aber tun, das System.
Es ist nicht nur bei den Kindern.
Genau, Frustladen. Und dieser gegenseitige Frust führt natürlich dann auch wieder zu Aggressivität.
Ja.
Ja, spannend, spannend. Ich glaube, das Thema kann man gar nicht zu Ende erzählen. Ich weiß, es gab noch ganz viele weitere Aspekte auch, was so im Alltag eine Rolle spielt. Mhm. Wir könnten jetzt noch Parallelen zur Gesellschaft machen, wo man ja sagt, unsere Gesellschaft wird immer aggressiver. Inwieweit spiegelt sich auch das bei uns in den Alltag wider? Aber dann müssten wir nochmal einen eigenen Podcast dazu machen. Und da hast du ja auch nicht zu, wie hieß das nochmal?
Geforscht.
Ich finde spannend, also es wird bestimmt auch nochmal privat nochmal ein paar Sachen nachfragen. Ich habe ja auch die Interviews der anderen Kollegen gehört. Ich fand es auch spannend, wie teilweise wirklich konträr das Gegenteil gesagt wurde. Und ich kenne ja auch teilweise jetzt die Leute, die du interviewt hast. Und wo ich im Alltag sage, und trotzdem ist es am Ende wieder sehr gleich. Nur eine andere Seite der Medaille, würde ich sagen. Mhm. Dankeschön, dass du hier warst.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Ja, man merkt, dass ich das Thema spannend finde. Ich habe diesmal sehr viel geredet. Ich hoffe, du bist genug zu Worte gekommen, fühlst dich nicht so ein bisschen übergangen. Ich drücke dir die Daumen, dass die Bachelorarbeit, weil die ist noch nicht benotet, noch nicht durch. Also noch bist du nicht fertig. Das heißt, musst du ja ein Jahr nachsitzen, da bleibst du noch ein Jahr. Nein, das Quatsch. Das denke ich nicht und hoffe ich nicht. Ich wünsche dir, dass du eine super Bachelorarbeit hast mit einer guten Note. Und dass du, ich glaube, du guckst Richtung Jugendamt jetzt, ne?
Ja, alles so, was... Eigentlich alles. Also ich habe ambulante Jugendhilfe. Ah, okay. Ich habe aber auch tatsächlich mal bei Seniorenheimen geguckt.
Ah, okay.
Ich finde irgendwie alles, was ich noch nicht kenne, interessant.
Also eigentlich eher so die Motivation, ich möchte einfach das breite Spektrum, was ich jetzt auch machen kann, mal
genau.
Ja, dann wünsche ich dir dabei viel Spaß.
Dankeschön.
Und es soll dir gut gefallen. Und dann stellst du fest, eigentlich das beste Bethanie, was dir passieren kann, dann kommst du.
Könnte passieren, das könnte passieren.
Dann hoffe ich mal darauf, wünsche dir das Allerbeste, Dankeschön. Und ja, vielleicht bis ein andermal nochmal.
Genau.
Und ansonsten tschüss und danke.
Tschüssi.